aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Ja, wie immer, Martin, schön bist du
da. Ja, hoi Fabio, zum zweiten Mal schon im Mai. Ist auch nicht immer so, dass wir uns zweimal im Monat hören und sehen.
Ja, das ist gerade Premiere, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob wir schon mal zwei Podcasts im gleichen Monat haben. Ja, wahrscheinlich irgendwo vielleicht schon mal, aber damals haben wir es geschafft. Wir haben dafür im April kennengemacht. Ja, aber haben Sie es doch noch geschafft, mit unserem heutigen Gast, mit der Julia Senn, einen Termin zu finden?
Ja, es ist nicht ganz einfach gewesen. Fairerweise muss man sagen, dass wir am Anfang auch ein bisschen eine ambitionierte Idee gehabt haben.
Das kann man so sagen.
Und zwar haben wir gefunden, es wäre doch mega lästig, mit ihr zu reden, wenn sie auf den Bahamas ist. Und zwar ist sie dort nicht einfach für die Ferien gewesen, sondern zum Olympia Trials laufen. Das ist dann halt doch ein bisschen schwierig gewesen, muss man ehrlich gesagt zugeben, von unserer Seite her.
Ja, ist nicht unsere allerbeste Idee gewesen, muss man fairerweise sagen, das ist ja so. Und der zweite Anlauf hat dann eben auch nicht geklappt mit dem Podcast, da haben wir zwar einen Termin gehabt, aber ist dann plötzlich Julia nicht dabei gewesen plötzlich. Und zwar haben wir dann nachher herausgefunden, dass ihr Handy kaputt gegangen ist und sie aber ihr Handy braucht als Hotspot, für zum bei dem Interview dabei zu sein, wo wir irgendwie, sagen wir, via Teams aufzeichnet. Und dann hat das natürlich dann auch nicht geklappt und haben wir dann nur einen Tag geschoben, aber der dritte Anlauf, der kommt jetzt gut. Und jetzt ist sie bei uns. Vielleicht noch ganz kurz Vorstellung, dass ihr wisst, wer denn Julia ist. Also noch ein mehr wisst, dass sie nur 400 Meter läuft. Sie kommt aus Belgien, ist 22, tut neben dem, dass sie extrem schnell unterwegs ist auf der Bahn, auch noch Medizin studieren. Wie man das alles zusammenbringt, über das reden wir dann gerade noch. Aber einfach, dass ihr ein bisschen das Gefühl bekommt, wie gut sie auf 400 Meter unterwegs ist. Sie hat letztes Jahr in der U23-EM Silber geholt in der Staffel. Sie ist die drittschnellste Schweizerin je auf dieser Distanz. Und sie hat eben auf den Bahamas sehr erfolgreich zwei Olympia-Quotenstartplätze geholfen mit rauslaufen. Und zwar in der 400-Meter-Staffel von den Frauen und in der 400-Meter-Staffel mixed. Und über das werden wir sicher auch noch reden mit ihr. Jetzt aber zuerst mal herzlich willkommen, Julia.
Ja, danke, dass ich dabei bin.
Hey, jetzt, wo wir unsere Termine haben abmachen für den Podcast, haben wir ein bisschen gebraucht. Und vor allem hast du gesagt, hey, gerne am Morgen, aber nicht wegen dem Training, sondern weil du am Lehren bist. Was ist denn bei dir momentan das, was auf dem Lehrplan steht?
Also ich studiere Medizin und bin im vierten Semester. Und ich habe letztes Jahr, also mit dem vierten Semester immer so 3 mündliche Prüfungen und 2 schriftliche Prüfungen. Die mündliche habe ich letztes Jahr schon machen und habe die bestanden. Und die schriftliche habe ich noch nicht gemacht. Und habe jetzt die noch im Juni, wo ich halt muss einfach machen, dass ich die Credits bekomme. Und ja, für die bin ich jetzt am Lernen.
Das heisst, wie sieht es dein Tag aus? Einfach vollpackt mit Medizinbüchern und Zeug und Sachen und am Schluss noch ein Training? Oder wie darf ich mir das vorstellen, wie das momentan zu und her geht?
Ja, also am Morgen bin ich eigentlich relativ frei jetzt. Also ich schaue, ob die Vorlesung jetzt nicht nochmal, weil ich habe ich aber letztes Jahr schon angeschaut. Also zum Teil die Spannenden und die Guten. Und dann gehe ich halt in die Bibliothek zum Lernen oder zu Hause lernen und mache ein bisschen mein Zeug. Und dann am Nachmittag habe ich dann einfach Training, so meistens um 4:30 bis um 5:30. Und sonst, ja, dann ich mich halt im Studium widmen oder halt so. Durch das, dass ich jetzt halt keine Praktika habe, weil ich die schon gemacht habe, bin ich eigentlich relativ frei und bin nicht mega im Stress. Und darum ist das relativ gemütlich jetzt gerade für ein sonstiges Lernverhältnis jetzt gerade im Studium. Und ja.
Aber gleich hast du dir ja mit Medizin jetzt nicht das Studium ausgesucht, das nichts zu tun gibt, wo man mega easy kann verbinden mit Sport, sondern das ist ja schon noch recht intensiv. Also wie funktioniert das bei dir, dass du kannst Medizin und Spitzensport miteinander kombinieren?
Ja, also es ist schon recht heavy. Also das Ding ist, ich wohne in Zürich und ich studiere in Zürich und ich trainiere in Zürich. Von dem her ist es eigentlich noch recht gut so von der quasi Lokalität von den einzelnen Sachen. Das ist eigentlich noch relativ gut so. Aber bei Medizin hat man immer am Nachmittag halt Praktika, die obligatorisch sind. Und dort ist es ein bisschen schwierig, halt dann das Training zu besuchen um 15.30 Uhr. Und dann gehe ich halt am Abend und am Morgen haben wir eigentlich immer Vorlesungen. Aber das Gute ist echt so, seit Corona gibt es halt immer Podcasts. Und dann tue ich halt meistens am Morgen ein bisschen so lernen und so. Und Podcasts schaue ich dann am Abend so in doppelter Geschwindigkeit oder wenn es halt nicht so mega notwendig ist, also wenn es halt Vorlesung nicht so mega gut ist und also lehre ich, dann tut man halt irgendwie Zusammenfassungen lesen oder halt ein bisschen so die Informationen quasi bekommen.
gibt es ja viele Sportlerinnen und Sportler, die sich entscheiden, voll und ganz auf den Sport zu setzen. Du hast dich entschieden, nebenbei etwas sehr Intensives zu machen. Ist dir von Anfang an klar gewesen, du wolltest neben dem Sport noch den Ausgleich haben?
Also ich habe von Anfang an, ich wollte irgendetwas studieren und halt nicht Vollprofi machen, weil ich habe das Gefühl, so für mich persönlich, so wenn ich nur den Sport habe, dann habe ich so wie, bin ich 24/7 eigentlich mich auf den Sport halt am konzentrieren und ich habe das Gefühl, so für mich wirkt sich das genau negativ aus, weil ich mich dann wahrscheinlich so zu fest reinsteigere und zu fest unter Druck setze. Und wenn man halt noch ein Studium oder halt Dinge schafft nebenan, dann hat man halt auch einen Ausgleich, was auch dann halt gut ist für den Kopf, finde ich, um halt ein bisschen mal auf andere Gedanken zu kommen. Und logisch ist jetzt Medizin nicht jetzt gerade so ein einfaches Studium, wahrscheinlich schon ein bisschen, wie gesagt, so ein heavy Ausgleich, aber schlussendlich finde ich, wenn es halt etwas ist, was mich interessiert und das ist, was ich gerne mache und so, dann ist das besser, anstatt wenn ich jetzt das, wie gesagt, einfacher oder weniger zeitaufwendiges Studium will machen, das mich halt nur so ein bisschen interessiert und so ein bisschen halbpatzig machen, ist das wahrscheinlich schlussendlich weniger gut für mich so im Kopf, anstatt etwas machen, was ich gerne mache und mich auch später machen will.
Ich kenne so, wenn man beim Arzt ist, dann haben sie die riesen Bücher im Regal. Jetzt die heute alle als E-Books. Jetzt bist du auf den Bahamas gewesen, für die Olympia-Qualifikation, können wir ja nachher dann gerne darauf sprechen. Musst du dann noch einen extra Koffer mitnehmen oder kannst du das fängst digital alles lesen und brauchen?
Also ich habe schon ein paar Bücher daheim, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe relativ wenig Seiten davon gelesen. Also das meiste ist schon digital. Ich kann digital anschauen oder halt auch Zusammenfassungen. Ich lerne meistens mit Anki. Es ist so eine App, wo man halt wie so Karteikarten online hat. Ich habe schon die Bücher, die ich zu Hause habe, sind mehr so zum Anschauen von außen, nicht wirklich zum Lesen und so. Also, ja.
Es muss ja auch aussehen, als würdest du Medizin studieren.
Ja, genau.
Nein, aber was mich verwundert hat, hast du eben, wir haben den Martin vorher gesagt, dass die Trials auf den Bahamas, die gewesen sind. Ich glaube, vorher war noch ein Trainingslager Vorbereitung in der Türkei.
Ja.
Kommst du denn dort an diesem Ort überhaupt noch dazu, etwas für das Studium zu machen? Oder ist das dann so, nein, schau, wenn wichtige Wettkämpfe oder Trainingslager hast, dann ist der Fokus schon fast nur noch auf dem Sport? Oder ist auch dort, wo du dann sagst, hey, look, ich brauche auch dort immer noch den Ausgleich, weil nur Sport funktioniert auch kurzfristig für dich nicht?
So am Wettkampftag selber mache ich eigentlich wirklich gar nichts mehr. Und sonst halt, also Bahamas ist jetzt, wenn ich sage, ist jetzt ein schwieriger Ort, das ist halt schon der Reiz da, dass man halt an den Strand geht, anstatt zu lernen und so. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da habe ich nicht so wahnsinnig viel gemacht in dieser Zeit. Aber jetzt ist es so Belek oder so. Also auch meine Kollegin und meine Freunde sind auch dort und die müssen auch lernen. Nachher haben wir uns ab und zu halt so ein bisschen den Lobby versammelt zum Lernen, haben wir uns ein Lerngrüppli gebildet. Also logisch, in Trainingslager und auch im Wettkampf ist klar der Fokus auf den Sport und auf der Performance auch. Und Ich muss jetzt ehrlich von mir sagen, ich bin nicht so Musterstudentin, also ich tue da nicht so 700 Stunden pro Tag lernen. ich bin da so ein bisschen mehr so, ja, ich mache das, dass ich halt bestehe. Und den Rest verwende ich dann halt für den Sport und das mache ich auch gerne so. Also, ja,
wenn du so schnell lernst, wie du laufst, dann musst du auch nicht viel lernen, oder? Dann kannst du das in kurzer Zeit alles reinquetschen.
Ja, also ich hoffe es. Das ist eine Aufgabe.
So. Ich würde sagen, jetzt gehen wir auf Bahamas. Und zwar, jetzt ist etwas sehr Tolles für dich passiert. Ihr seid dort hergereist, du mit der Staffel 4x400 Meter Frauen und auch Mixed Staffel. Jetzt im Voraus fangen wir vorne an. Wie zuversichtlich sind wir gegangen, dass das dann auch klappt?
Die Vision ist ja klar, dass wir haben immer Top 2 sein pro Serie, also entweder im Vorlauf schon, dass man im Finale kommt oder dann halt auch in den zweiten Runden, dass man sich dann qualifizieren kann für Olympia. Und wir haben ja 4x400 Mixed gehabt, also zwei Frauen, zwei Männer und 4x400 Frauen. Und wir haben gewusst und wir haben gesehen, dass es möglich ist und dass die Chance durchaus da ist, aber wir haben gewusst, dass es hart werden kann. Und wir haben alles gerne. Wir wissen, dass wir halt alle gut performen können und auch ein bisschen quasi Glück in der Serieteilung dabei ist, dass wir es schaffen können. Und das haben wir dann auch schlussendlich. Darum sehr cool, ja.
Du hast vorhin gesagt, es waren zwei Anläufe, die wir gehabt haben, oder? Der Vorlauf, genau, und der Anlauf als Finale, respektive der zweite Lauf. Wenn ich es richtig nachschaue, haben wir in beiden Disziplinen ist es erst in Anführungszeichen im zweiten Mal aufgegangen. Wie stellen wir das noch schwierig vor, wenn du eigentlich weißt, du hast eh nur zwei Chancen, was ja nicht mega viel ist, und dann geht die erste nicht auf? Und dann weißt du, okay, jetzt habe ich nur noch eine. Weißt du, wie ist die Situation gewesen? So ein bisschen, das war ja nicht am gleichen Tag, glaub ich, sondern noch ein bisschen Zeit dazwischen. Ja. Also weißt du, wie geht man mit dieser Situation um?
Also ja, wir haben nicht gesagt, damit gerechnet, dass es den ersten und zweiten Tag wird, also lange. Weil ich meine, wenn man irgendwie so starke Nationen halt in der Serie hat, in den USA oder Jamaika, dann wird es halt schon schwierig. Aber wir sind davon ausgegangen, dass es dann am Sonntag dann klappen wird. Und es auch so, am Samstag sind wir auch in anderen Teams gelaufen und in anderen Aufstellungen. Also eine Reihenfolge genau von der Staffel. Und am Sonntag haben wir dann das alles nochmal optimiert und so halt aufgebaut, dass wir halt die größte Chance haben, dann auch zum die Qualifikation zu schaffen. Und logisch, der Druck war mega rum. Also wir haben alle das unbedingt wollen schaffen. Und haben auch alle dann nochmal alles gegeben. Und jede von uns hat so voll gekämpft und für jeden Meter und jeden Hundertstel halt alles gegeben. Und nachher hat es schlussendlich dann geklappt.
Wenn du jetzt sagst, es ist noch durchgewechselt worden bezüglich Aufstellung,
yeah,
ist das für euch, echt blöd gesagt, völlig egal, wer vor und nach euch läuft, weil das wie keine Rolle vom technischen Ablauf und so her keine Rolle spielt? Oder gibt es also gleich noch so eine Komponente, wo du wie weißt, ich habe ein gutes Gefühl, wenn der oder die vor und hinter mir läuft, weil du einfach schon tausendmal mit denen zusammen das gemacht hast? Oder wie ist das so für euch?
Also so am Samstag ist es halt so gewesen, da bin ich das war der Ricky Petrucciani, der Stadtläufer, nachher bin ich gewesen. Und nachher der Lionel Spitz und dann Anina Fahr, jetzt bin ich mixed. Und dort bin ich Frauen noch nicht gelaufen. Und so das 2 ist halt schon so, weil du bist halt am Anfang, die ersten 100 Meter bist du noch auf deiner Bahn, also zum Beispiel Bahn 4, Bahn 5. Und nachher geht man halt auf Bahn 1 rein. Und das bin ich mir jetzt wirklich so ein bisschen gewöhnt gewesen. Und dann am Sonntag kann ich dann die Schlussläuferin sein. Von der Frau und von dem Mix, wo es nur eineinhalb Stunden voneinander entfernt ist. Und das ist halt ein bisschen, also für mich persönlich ist halt so der Druck von der Schlussläuferin ein bisschen noch dazugekommen. Aber schlussendlich kommt es halt wie nicht darauf an, wer läuft oder wie er läuft, also wie man läuft, weil also wir sind das Team und jede einzelne Person in diesem Team, ob man jetzt Ersatz ist, ob man jetzt Start, zweite, dritte oder vierte Läuferin ist, kommt es ja eigentlich nicht darauf an, weil wir wollen das ja als Team qualifizieren und da spielt jeder eine gleich wichtige Rolle. Und ja, daher ist es eigentlich nicht so, spielt es jetzt eine Rolle, wer wo läuft, Hauptsache wir qualifizieren uns.
Du hast gerade gesagt, es war nur eineinhalb Stunden zwischen diesen beiden Wettkämpfen, irgendwie mit die wichtigsten von der Saison, wo es um so viel geht, und dann ist man noch Schlussläuferin. Und Wenn ich es richtig nachgelesen habe, bist du ja dann kurz dann auf Platz 3 zurückgekehrt oder ihr seid auf Platz 3 zurückgekehrt und dann im Finish nochmal, wie schafft man das dann noch, die Energie? Oder was ist dort durch deinen Kopf gegangen auf diesen letzten Meter?
Also es war bei der Frauenstaffel, also bei dem zweiten Lauf, dann wird gesagt. Ja, also das Ding ist, ich habe als Zweite übernommen und nachher habe ich schon so auf der Gegengerade hat einen riesigen Bildschirm gehabt und ich sehe, dass irgendwie so eine so irgendwie da einen riesen Sprint an mir vorbeizieht. Aber ich habe auch gewusst, also so, wir haben schon ein bisschen Vorsprung gehabt und ich habe gewusst, das kann sie, blöd gesagt, das kann sie nicht durchziehen. Und dann habe ich einfach halt probiert, dranbleiben und dann halt nochmal auf den letzten 100 Meter halt sie nochmal überholen, weil ich habe gewusst, ich muss als Zweite oder als Erste über die Ziellinie gehen. Und ja, hat dann alles gegeben für das Team.
Wie war das gewesen, wenn du die Ziellinie in diesen beiden Rennen überquerst als Schlussläufer und du weißt genau, okay, yes, jetzt, wir haben eins oder zwei, haben wir geschafft. Wie ist das so gerade der Moment, gerade direkt nach dem Rennen?
Es ist mega cool, also es ist so wirklich so, wir sind den ganzen Tag da und haben wirklich so mega, es ist okay, wir müssen es einfach schaffen, und nachher halt, wenn man über die Ziellinie kommt und es dann wirklich geschafft hat, dann ist das wirklich ein mega cooles Feeling. Und der Lionel und der Ricky haben mich so, also bei dem Mix haben sie sofort so angekommen. Ich habe gar nicht mehr gecheckt. Also es war wirklich so, glaube ich, so 30 Hundertstel über der Ziellinie gewesen. Und sie kommen so von beiden Seiten. Ja, es ist mega cool. Und wir haben uns nachher so zu viert, dass jetzt alle zusammen mega gefreut. Und kann ich so, wirklich, es ist mega ein cooles Erlebnis. Und so halt, wenn man so Staffel ist und halt im Team, ist es halt auch, also es ist so halt mega so geteilte Freude und geteilte Freude und Erfolg. So. Und von dem her ist es halt mega cool, so etwas zu erleben.
Jetzt habt ihr den Quotenplatz geholt für die Schweiz. Ist das bei euch jetzt, ich weiss, von anderen Sportarten, ist der Quotenplatz so, dass nicht zwingend die, die geholt haben, auch die sind, die dann an den Olympischen Spielen effektiv laufen. Wie sieht das bei euch aus? Ist das, durch das, dass ihr jetzt wirklich so nahe vor dem Spiel jetzt erst den Quotenplatz geholt habt, dann auch so, dass ihr jetzt sicher schon gehen dürft? Oder wie sieht das aktuell aus?
Nein, also es ist überhaupt nicht sicher. Wir haben einfach, also die Staffel ist selektioniert. Und nachher werden halt nur die einzelnen Läuferinnen und Läufer von dieser Staffel halt mit ausgewählt, also ja, also selektioniert. Und ja, also es ist noch nicht sicher, blöd gesagt.
Ich muss natürlich gleich nachfragen, wie sieht es denn aus bezüglich Chance? Also weißt, gibt's jetzt, ich sage jetzt einfach etwas, gibt es jetzt da 10 Leute, die in Frage kommen für die Staffel, weil die alle irgendwie auf einem ähnlich höheren Level laufen und man dann einfach kurz vor dem Spiel schaut, hey, wer ist jetzt gerade irgendwie am besten in Form und am besten Zweig und dann entscheidet? Oder ist es schon so, dass ihr, die jetzt halt die Quotenplatz geholt haben, in der Tendenz schon die werden sein, die dann auch dort in Paris am Start sind?
Ja, also ich würde schon sagen, tendenziell, also sind ja auch die stärksten Läuferinnen und Läufer sind jetzt auf den Bahamas gewesen. Und auch, also ich würde schon sagen, dass wir, die halt gelaufen sind, relativ sicher dabei sind. Also wenn halt sich niemand verletzt oder wenn jetzt niemand Dinge plötzlich so einen Riesengump macht oder so, also würde ich das schon so, also ist jetzt meine, also das denke ich, dass es halt so könnte noch sein. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht sicher, es ist niemand sicher selektioniert. Ja. Da muss man halt dann warten, bis was die Nationaltrainer sagen dazu.
Habt ihr ein Datum oder ist da für die Selektion? Oder ist da jetzt die Ungewissheit einfach, oder das Stückchen Ungewissheit einfach um noch die, was sind es noch, 2,5 Monate oder so, bis dann losgeht?
Ja, also, ich glaube, wir haben schon ein fixes Datum, aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Aber ich glaube, wir sind dann auch im Verlauf der Saison halt, wenn man jetzt halt vorne mit dabei ist, in der Schweizer Liste, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass man jetzt für die Staffel selektioniert wird. Ja, und ich glaube, das ist mir dann halt so, ich weiß es auch nicht genau. Es ist halt einfach, wenn man sieht, dass man halt so, sagen wir, Top 3, Top 4 ist, dass man halt so, dass ich selber kann schon sagen, dass man mit sicher, also mit einer gewissen Sicherheit dabei kann sein. Ja.
Sehr gut. Ich würde gerne jetzt an dieser Stelle so ein bisschen einen Blick zurück machen. Und zwar ist es nicht so, dass es bei dir klar ist, dass du wieder auf dem Level kannst laufen. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, hast du zwar schon sehr früh, 2019, wo du hast können an der Elite-WM gehen, in der 4x400 Meter Staffel als Ersatzläuferin. Ich glaube, dort bist du, wenn ich es richtig zurückkriege, 17 gewesen. Also sehr, sehr früh. Und nachher ist aber eine Phase gekommen, wo sehr schwierig war für dich, wo angefangen damit, dass du das pfeifferische Drüsenfieber bekommen hast. Du bist quasi vom Höhepunkt, also von dieser WM, direkt wieder auf Null zurück, weil dort ist nicht viel gegangen. Wie war das, die Phase dort, wo du quasi, wo es nachher nicht mehr aufwärts gegangen ist, sondern plötzlich einen rechten Rückschritt hast müssen umgehen damit?
Es ist schon hart, es hat auch danach so an der Motivation gekratzt. Wenn es halt, also vor allem so das pfeifische Drüsenfieber. Also ich habe es nicht so gehabt, dass ich völlig flach im Bett gelegen bin, aber ich habe es halt im Sport schon recht gemerkt, oder auch wenn ich den Hügel drauf gelaufen bin, dass ich halt mega schlapp bin. Und also ich glaube, ich persönlich selber hätte es wie nicht gemerkt, dass ich es hätte, aber mein Trainer hat dann dazu mal gesagt, dass ich einen Bluttest machen soll, und dann hat man es halt so herausgefunden. Aber ich glaube, es ist schon schwierig, halt, weil ich auch noch recht jung war, weil ich halt immer so im Verlauf von meiner Karriere halt immer Fortschritt gemacht habe und immer besser geworden bin und immer halt auch Erfolg feiern. Und dann halt plötzlich so wirklich so ein Setback war, ist, wo ich halt dann wie keinen Fortschritt mehr gemacht habe oder gar schlechter geworden bin und Dinge auch so 2022 jetzt zum Beispiel fast die gleiche Zeit gelaufen bin, wie ich halt mit 17 gelaufen bin. Und es ist halt schon ein bisschen so, ist jetzt schon nicht so das Motivierendste. Aber ich glaube, schlussendlich hat jeder Sportler und jede Sportlerin in der Karriere halt so Zeitpunkte, wo es halt nicht immer vorwärts geht oder wo man halt verletzt ist oder wo es halt mal so ein bisschen Leistungskurve ein bisschen runtergeht. Und es kann ja nicht immer besser werden. Man kann nicht immer 100% gesund sein, wenn man halt auf so einem Niveau quasi trainiert und so viel Stunden auch für das investiert. Und darum habe ich das Gefühl, man muss auch lernen können, damit umzugehen. Und ja, also das habe ich jetzt auch mit der Zeit, habe ich jetzt auch überbiert, also damit können umzugehen.
Du hast dann nachher eigentlich noch, ist ja nicht nach dem Pfeifferstraßenfieber, ist ja nicht besser geworden, sondern du hast ja dann noch das Runner's Knee gehabt, was ich glaube auch sehr eine mühsame Geschichte ist, weil man auch bei dem, genau gleich wie beim Pfeifferstraßenfieber, nicht weiss, wenn das wieder aufhört oder respektive nicht eine Verletzung ist, und man einfach weiss, okay, gut, das geht normalerweise 6 bis 8 Wochen und dann ist es wieder gut. Ja. Kannst du vielleicht schnell erklären, zuerst, was das Runner's Knee überhaupt ist für die, die das nicht wissen? Also, was ist das genau?
Also das Runner's Knee ist, wenn man so Schmerzen hat auf der Außenseite vom Knie. Also man hat so ein Band, also so der Gesäßmuskel und auch der Hüftbeuger, die verlaufen so zusammen in ein Band rein, wo dann unten dran beim Knie auf der Seite dort ansetzen. Und durch das, dass ich halt eine recht hohe Spannung dann habe bei der Hüftmuskulatur, zieht es mir recht oft auf das Band. Und nachher das quasi, ich kann mir sich vorstellen, wie halt das Band auf der Seite von der Knochen, also vom Oberschenkelknochen jetzt zum Beispiel so halt so drüber rüber. Und dass es dann halt zu einer Entzündung von dem Band kommt und auch zu den Strukturen, die halt unterhalb von dem Band quasi liegen. Und das ist, also es kann nicht kaputt gehen. Also es ist nicht irgendwie so etwas, wo irgendwie so eine Zerrung ist oder so. Aber es ist halt relativ unangenehm. Und ja, es ist halt vor allem so, für mich habe ich es jetzt recht beim Sprinten, habe ich es halt immer gespürt gehabt. Und ja, dann hat das Sprinten habe ich dann halt immer so ein bisschen mit dem Spiel, also zurückgefahren damit. Und das ist halt schon nicht so förderlich für die 400 Meter. Ja, und ich habe es halt immer so einen Monat gehabt, dann ist wieder weggegangen, dann ist wieder gekommen, dann ist wieder weggegangen. Dann hat auch so ein bisschen Seiten gewechselt zwischen dem linken und dem rechten Knie. Und ja, also ich habe es auch jetzt noch, seit Anfang der Saison habe ich es auch nicht gehabt. Aber ich halt durch das, dass ich es jetzt schon ein paar Mal hatte, und ich gewusst, so ein bisschen wie damit umgehen und halt auch die Confidence gehabt, dass es halt wieder besser wird. Und ja, ich weiss jetzt mittlerweile halt, wie, was ich muss machen, wie ich damit muss umgehen und so, dass es halt besser bleibt und dass ich auch selber positiv bleibe.
Du hast gesagt, du hast ein bisschen lernen müssen, dass zu einer Karriere dazugehört, dass es nicht nur einfach immer aufwärts geht und so. Hat es dann, wo du jünger warst, auch einen Moment gegeben, wo du gehadert hast und dann wirklich gedacht hast, ja, kann es das noch sein? Oder konzentriere ich mich jetzt völlig auf die Berufsausbildung? Oder wie war das da gewesen?
Also ja, so einen Moment hat es ganz klar gegeben. Ich würde jetzt so sagen, so Ende 2022, also so eigentlich dann, wo ich in der ersten Saison dann halt meinen rechten Sprung gemacht habe, dort war es halt wirklich so, also fürs Runner's Knee war halt wieder gewesen und ja, ich habe wirklich also ein rechtes Motivationstief gehabt. Das habe ich, also wirklich so, ich habe gesagt, so, ja, es kann ja nicht sein, dass ich so, so viel trainiere und quasi nichts dabei rausschaue und halt ich immer Schmerzen und so. Dann ich bin wirklich halt auch so, haben wir es Off-Season gehabt und nachher gesagt, so gut, jetzt geben wir noch 2 Wochen Zeit, jetzt gebe ich alles im Training gehabt und so. Und wenn es mir halt dann wieder voll wehtut oder wenn ich dann mit Motivation gar nicht mehr und dann sage ich, ciao zusammen, schön gewesen. Aber es hat dann, ist dann zum Glück, ist, also Schmerzen sind nicht gekommen, ich habe mega Spass bekommen, jedes Training hat mir Spass gemacht gehabt, oder macht immer noch mega Spass. Und ja, dann ist auch die Leistung gekommen. Und ich habe das Gefühl so, wenn man halt etwas dann gern macht und damit Motivation macht, dann erstens hat man dann allgemein ein weniger Schmerzen, anstatt wenn man negativ eingestellt ist. Plus wirkt sich das natürlich dann auch positiv auf die Leistung selber aus.
Yeah. Und jetzt 2 Jahre später bist du Teil von dem Team gewesen, das die Olympia-Quali geschafft hat. Also das zeigt ja, es hat sich definitiv gelohnt, zum dran zu bleiben. Jetzt, du hast vorhin gesagt, ihr läuft im Team. Gibt es eigentlich eine Chance für eine Einzelqualifikation für dich?
Ja, also die Chancen sind da und es ist also die Limite für Olympia ist 50-95, meine PB ist 51-78. Ja, also von dem, also die Limite ist jetzt, würde ich sagen, nicht unmöglich zu schaffen, aber ich denke, es ist schon eher schwierig, vor allem mit so Anfangssaison. Also mit dem rechne ich persönlich jetzt gerade nicht, aber dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, über das Ranking halt mich können zu qualifizieren. Und das macht man so, indem man halt so an verschiedene Wettkämpfe geht, gute Zeiten läuft und nachher halt, je nachdem, was es für ein Wettkampf ist, bekommt man so noch Zusatzpunkte über. Und nachher werden die besten 5 Resultate genau nach der Average davon und nachher wird man halt so eingestuft. Ja, und wenn ich jetzt quasi noch 2, 3 gute Rennen machen, dann könnte ich es durchaus schaffen. Aber ja, ich muss auch, also es ist nicht 100% sicher, dass ich es schaffe, darum. Ja, aber ich gebe natürlich alles und ich probiere alles und dann hoffe ich aufs Beste.
Ja. Wenn du denn das auch noch würdest schaffen und du dann in 3 Disziplinen würdest können an den Start gehen. Und das mit 400 Metern ist jetzt auch nicht die Disziplin, die mega easy ist, die du einfach kannst, x-mal am Tag machen kannst. Wäre es überhaupt möglich, so rein vom Pensum her, dass du in allen 3 Disziplinen die 400 Meter könntest laufen? Jetzt rein einfach von dem, was halt körperlich möglich ist, um so manchmal Bestleistung quasi abrufen? Oder müssen wir dann da auch von irgendwie ein bisschen einteilen? Oder was wäre da der Plan denn?
Nein, ich glaube, es wäre durchaus möglich. Also so von, also ich habe schon, also ich habe jetzt auf den Bahamas habe ich 3 Rennen gelaufen, innerhalb von, kann ich so, also wie viele Stunden, 24 Stunden, also 25 Stunden, das ist schon möglich. Und vor allem, wenn es Olympia ist, dann macht man das gern. Also gar nicht gern, also würde ich gerne dreimal an den Start gehen, natürlich. Würde ich nicht nein sagen.
Wie sieht jetzt die Vorbereitung noch aus, Richtung Paris? Eben, du hast vorher gesagt, du bist noch in der Prüfungsphase, die im Juni noch kommt. Andere würden sagen, das geht gar nicht. Ich kann sicher nicht noch in einer Olympia-Vorbereitung noch eine Prüfung schreiben und noch lehren. Wie sieht es bei dir aus? Was ist so ein bisschen der Plan, wie du das alles handelst und aneinander willst vorbeibringen?
Also ich tue natürlich ganz normal weiter trainieren, gehe nicht so viel in die Bibliothek. Dann mache ich die 2 Prüfungen und nachher dann ich wieder weiter. Also ja, also ich tue genau ganz normal weiter trainieren, so ein bisschen lernen. Ja, kommt schon gut. Hoffe aufs Beste auch bei den Prüfungen.
Wie sieht denn so ein typisches Training aus für eine 400 Meter Spezialistin? Also bist du ständig auf der Bahn oder musst du auch, eben du, es ist eine Strecke, wo ja dann auch die Ausdauer noch viel mehr auch gleich reinkommt. Das ist nicht ein 100 Meter Sprint allein, also musst du auch längere Läufe machen oder wie stelle ich mir das vor?
Also so, sagst du schon mal schauen, was in der Trainingswoche ist, weil es ist jedes Training ein bisschen anders. Also ich habe am Montag und am Freitag habe ich immer Sprint. Zuerst und nachher noch so kleine Kraft, also wenig Kraftübungen. Also zum Beispiel so Umsätze, also so Cleans, dann so Squats und so. Und dann am Dienstag und am Samstag haben wir immer so Läufe, also so Laktazidi-Einheiten, wo jetzt zum Beispiel, was ist jetzt am Tag? Am Dienstag habe ich so 250 Meter gehabt, nachher 200, nachher 150, nachher 120, nachher 100. Also ja, so wo man halt so ein bisschen im Wettkampftempo läuft. Und es ist immer so Dienstag, Samstag. Dann am Donnerstag habe ich meistens so ein Ausdauerprogramm, also wenn ich wieder auf dem Spinningbike ist, wo man kann ich so 4x4 Minuten haben, 2 Minuten Pause. Oder halt, ich hatte recht viel Laufband gehabt, wo ich so 8x2 Minuten gehabt habe, mit 1 Minute Pause. Ja, also wir haben so eigentlich Sprint, Kraft, Ausdauer, haben wir eigentlich alles ein bisschen. Es ist so ein Langsprint und man braucht auch Ausdauer dafür und Schnelligkeit, Kraft, ja, braucht eigentlich alles dafür. Ja.
Wenn wir gerade beim Training sind, trainiertest du ja anfänglich beim LV Wettigen Baden, wenn ich das richtig nachher geschaut habe, mittlerweile aber in Zürich. Was haben Sie in Zürich, was da gar nicht hat?
Ja, also es ist schon, also ich trainiere im Stadion Letzigrund.
Okay, ja gut, fair.
Ja, also vor allem, also ich bin eigentlich dann gegangen mit dem Trainer. Ja, also ich habe eigentlich maximales Vertrauen in ihn und was er also sein Wissen und auch ja, also mit der Trainingsgruppe ist natürlich auch jetzt nicht so im Aargau. Und es ist halt mega cool, wenn man halt einen Trainer hat, der halt eine Erfahrung hat, der sich auskennt, wo halt ja, also wirklich so, wo ich darauf quasi kann vertrauen, dass er mich zu mir, also mein volles Potenzial kann ausschöpfen. Und auch die Trainingsgruppe, halt, die ich trainiere, sind halt alle so halt eine leistungsorientierte Gruppe. Und es ist halt mega cool, wenn man halt in so einer Gruppe kann trainieren kann, dass man halt sich gegenseitig auch pusht und sich gegenseitig voneinander kann profitieren kann. Anstatt wenn man halt in einer Trainingsgruppe ist, wo jetzt blöd gesagt, so halt, Leichtathletik ich so mehr als Hobby gesehen jetzt zum Beispiel, wo halt so ist, so ja, ja, und das ist halt schon ein anderes Mindset, dann jetzt blöd gesagt in einer Trainingsgruppe, wo halt dann auch mega ein Ansporn ist. Und halt das Letzigrund selber halt von der Infrastruktur und von der Bahn und von der Atmosphäre her ist schon mega cool. Und ja, von dem her würde ich sagen, so wie die 3 Sachen, also Trainer, Trainingsgruppe und halt Infrastruktur vom Letzigrund.
Wie ist das eigentlich? Ist da die Unterstützung gross von Swiss Athletics? Du bist am Studieren, du wirst nicht so ein riesen Einkommen haben. Dann die ganzen Reisen und so, Trainingslager. Dann eben der Trainer wird auch bezahlt werden müssen. Du musst da viel auch selber in die Hand nehmen.
Ich bin das Jahr Swiss Starter und dort bekomme ich etwas von Swiss Athletics. So die Reise halt so direkt selber, dann ich halt meistens so ein bisschen selber, oder habe meine Eltern fahren mich und so ein bisschen so. Ich würde schon sagen, so vielleicht hätte ich selber verdient mir jetzt nicht mega viel, aber es ist schon okay. Also ich bin happy mit dem, was ich bekomme, wie gesagt. Ja. Und ich kann jetzt irgendwie ich bekomme die Unterstützung vom LC Zürich und halt auch von Swiss Athletics selber so. Und es schauen beide, also Swiss Athletics und RC Zürich halt, dass man halt Trainingslager kann machen und halt so Wettkampf selber und so, das ist schon, also ich bin ein bisschen zufrieden, also, ja.
Sehr gut, dann würde ich doch an der Stelle sagen, danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, zwischen dem Lehren und Training noch mit uns den Podcast aufzunehmen. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg für Prüfungen und dann natürlich vor allem für Paris, hoffentlich dreimal am Start. Und wir werden sehr genau zuschauen, Daumen drücken und alles Gute.
Danke vielmals. Danke.
Ja, nachdem wir jetzt eine sehr erfolgreiche Sportlerin gerade auf Besuch gehabt hat, geht es erfolgreich weiter. Und zwar, wie immer, wenn wir einen kleinen Newsblock zwischenschalten. Und auch da gibt es sehr Erfreuliches von Aargauerinnen und Aargauer zu vermelden. Und zwar aus dem Kampfsport zuerst mal, oder Fabio?
Richtig, ja, aber es ist heute ein bisschen kampfsportlastig, zumindest am Anfang. Wir fangen an mit Karate. Dort hat Elena Quirici eigentlich mehr bewiesen, dass sie sehr, sehr gut in Form ist. Sie hat an der Europameisterschaft in Kroatien den Finale erreicht, ihre Gewichtsklasse bis 68 Kilo. Und hat darum ihre Medaillensammlung an Europameisterschaften und anderen Titelkämpfen weiter ausgebaut. Jetzt noch mit einer weiteren Silbermedaille an der Europameisterschaften, wo wir natürlich herzlich gratulieren. Und dann mache ich sonst gerade weiter, wenn wir gerade so bei Kampfsport und Medaillen sind. Weil da haben wir nämlich nochmal jemanden, der eine geholt hat. Und zwar im Judo, der Nils Stump. Er hat an der WM in Abu Dhabi in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm Bronzemedaille geholt. Für ihn ist es, nachdem er an der WM letztes Jahr ja als erster Schweizer überhaupt Goldmedaille geholt hat, schon die zweite WM-Medaille. Und ich würde mal behaupten, mit dem hat er auch einen grossen Schritt gemacht, Richtung Olympische Spiele, wo er sich auch qualifizieren will. Dort ist die Qualifikationsphase noch nicht durch, aber über das reden wir dann im zweiten Teil noch ausführlicher. Aber sicher an dieser Stelle schon mal herzliche Gratulation für die WM-Bronzemedaille.
Muss ich leider noch dazwischen grätschen mit etwas, was nicht ganz so positiv ist, nachdem wir jetzt eigentlich nur über Schönes können reden bisher. Und zwar hat der Schwinger, der Tobias Wittmer, bekannt gegeben, dass er sich bis auf Weiteres vom Schwingsport zurückzieht. Das, weil er einfach seine Rückenprobleme nicht in den Griff bekommt. Die quälen ihn schon lange. Er hat auch den Rücken operiert. Ist sehr zuversichtlich gewesen, dass es besser wird. Jetzt hat er aber müssen feststellen, dass jedes Mal, wenn er ein bisschen mehr Gutzi gibt im Training, wieder eine Art Hexenschuss bekommt und darum zieht er die Notbremse, und zwar auf unbestimmte Zeit, einfach mit dem Ziel, wieder schmerzfrei zu sein im Leben. Als ganz definitiver Rücktritt will er das noch nicht sehen. Er lässt sich eine Rückkehr offen, will aber einfach keinen Zeitrahmen für das geben. Und um den Newsblock trotzdem wieder mit etwas Positivem abzuschließen, wir haben einen Aargauer Schwinger, dem läuft es dafür wahnsinnig gut, und zwar der Joel Ströbel. Der hat die beiden ersten Kranzfeste bei uns in der Region in der Nordwestschweiz gewonnen, sowohl das Solothurnische wie auch das Basel-Städtische. Er ist also wunderbar in Form, hat jetzt auch gerade noch das Brugger Schachenschwingen können gewinnen. Das ist ein Rangschwingfest und es geht bald wieder weiter mit dem Kranzfest. Am 2. Juni ist das Aargauer Kantonale, wo er dann auch zu den heissen Favoriten wird zählen.
Sehr gut, schauen wir noch, ob seine Serie weitergeht. Das wäre natürlich cool. Aber es darf natürlich einen anderen Aargauer mal gewinnen, würde man nicht nein sagen. Das Letzte, was wir noch haben, ist ein News, also respektive ein Hinweis, den wir machen. Und zwar hat er uns den erreicht aus der Kommunikationsabteilung der Stadt Aarau. Die haben uns gefragt, ob wir einen Hinweis platzieren würden. Und zwar machen sie zum 20. Mal dieses Jahr eine Sportler-Ehrung, wo sie ja die Sportler, die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler aus der Stadt Aarau auszeichnen. Und das funktioniert so, dass wenn ihr aus Aarau kommt oder in einem Aarauer Team sind, könnt ihr euch quasi aktiv selber melden für die Sportler-Ehrung. Und zwar geht es darum, dass ihr das online einreichen könnt, wenn ihr zwischen Juli 23 und Juni 24 erfolgreich sie sind an Schweizer Meisterschaften oder im Schweizer Cup oder sogar an EMs und WMs können teilnehmen. Dann dürft ihr das quasi melden und werdet dann von der Stadt eingeladen an den Apero. Kleine Unterstützung von unserer Seite für den Event. Wenn ihr andere Städte jetzt findet oder Orte findet, so, wir haben auch noch Sportler, wir haben auch noch einen Hinweis, ihr dürft euch gerne melden. Wir würden also auch für andere Städte und nicht nur für Aarau den Hinweis platzieren. Ja, wir haben in dieser Folge schon einige Mal über Olympia geredet, mit der Julia natürlich sehr ausführlich, aber auch in den News war Olympia das Thema gewesen. Und da haben wir gefunden, hey, so lange geht es nicht mehr, bis das Sporthighlight von diesem Jahr ansteht. Machen wir doch im zweiten Teil von dem Podcast eine kleine Übersicht, wer denn aus dem Aargau schon definitiv dabei ist und wer vielleicht noch Chancen hat und wer noch gute Chancen hat, dass wir da ein bisschen über das Thema reden. Wie, es wird wahrscheinlich ein bisschen im Kaffeesatz lesen, ausufern, aber wir haben gefunden, das kann man ja mal machen. Darum, ja, Martin, vielleicht kannst du mal zusammenfassen, was denn überhaupt schon fix ist oder wer schon fix dabei ist, dass man mal mit dem anfängt, was man schon wirklich weiss.
Ganz genau. Und zwar der allererste, was er geschafft hat, ist einer, der eigentlich primär einen Sportart gemacht hat, der gar nicht olympisch ist. Matthias Kipurz mit dem OL. Jetzt ist er aber gegen Marathon laufen und das ja so gut und schnell, dass er gerade beim ersten Versuch die Limite für Paris geschafft hat und jetzt dort dabei wird sie am Olympischen Marathon. Natürlich eine Riesenleistung von ihm.
Ja, definitiv. Also das ist crazy gewesen, beim ersten Marathon so schnell laufen und dann auf einer Strecke, weil gar nicht so schnell ist. Das ist, glaube ich, kann man nicht hoch genug einstufen. Und dann haben wir noch zwei weitere, die schon fix sind.
Genau, und zwar Bahnvelo ist das. Und zwar haben sie dort gerade zwei geschafft, die Olympia-Qualifikation, die Limite zu schaffen. Zum einen Alin Seitz und Michel Andres. Sie sind sicher, wenn ich das richtig im Kopf habe, gemeinsam im Einsatz im Team. Und dann eine von beiden vermutlich noch im Einzel. Hast du das ähnlich im Kopf?
Das habe ich ähnlich im Kopf. Also, dass jemand von beiden sicher noch im Einzel in Start geht, ist richtig. Ich kann dir natürlich die keine Disziplinen auswendig auch nicht sagen, aber da ich vor noch nicht allzu langer Zeit mal mit der Alin über die ganze Geschichte geredet habe und sie mir dann mal erzählt hat, was da alles noch ansteht, kann ich dir das vielleicht ganz kurz schnell spicken. Und zwar, es ist Madison und Omnium, aber ich weiß natürlich jetzt wieder nicht, welches das Einzel und welches das Team ist, aber die zwei Disziplinen.
Ich glaube, Omnium kann man auch Einzel machen, aber wahrscheinlich
das Zweite, wo sie miteinander fahren, wo sie quasi ein Aargauer Duo in Paris sind, was natürlich besonders cool ist. Und dann wird jemand von beiden wird nachher noch im Omnium allein an den Start gehen. Das ist das, was beim Bahnrad in dem Fall auch schon fix ist. Und dann haben wir, glaube ich, noch ein paar schöne Sachen, oder? Olympia-Platzgeschichte.
Sie drei sind ja schon offiziell auch selektioniert worden von Swiss Olympic. Also bei ihnen sollte nichts mehr schief gehen, wenn nicht noch irgendetwas dazwischen will kommen mit Verletzung oder so. Das werden wir aber ja gar nicht thematisieren und aufbeschwören. Und dann wird es ein bisschen komplizierter, weil diverse Aargauerinnen und Aargauer beteiligt sind an Wettkämpfen oder an Leistungen, die für einen Quotenplatz gesorgt hat, aber jeweils halt für die Schweiz. Und darum noch nicht ganz klar ist, wie denn die Besetzung ist. Haben wir zum Beispiel im Rudern geschafft, mit zwei Booten, wo Aargauer drauf gehockt sind. Der Tim Roth mit dem Vierer und der Scott Berlocker mit dem Doppelvierer hat die Schweiz den Quotenplatz bekommen. Das heisst, das Schweizer Boot wird am Start sein. Eben einfach noch nicht ganz klar, welche vier Ruderer dann jeweils drin hocken. Aber durch das sie beide Teil sind vom Boot, wo sich dann qualifiziert hat, sind wahrscheinlich die Chancen relativ gut, dass sie dann auch in dem Boot reinhocken werden in Paris. Hoffen wir natürlich sehr.
Ja, ich glaube, das ist effektiv so. Ich glaube, es ist auch gut gewesen, dass sich jetzt das zweite Boot noch qualifiziert hat, weil das führt dazu, dass natürlich nur vier starke Ruderer mehr in Paris am Start sind, wo sonst theoretisch ja noch hätte können sein, dass die ins andere Boot übertransferiert werden. Also von dem her hervorragend, dass dort beide mit dabei sind. Ich glaube, das erhöht die Chancen sowohl vom Team als auch vom Scott, dass sie nachher in Paris werden am Start sein. Von dem her, ich glaube, dort können wir uns gute Chancen ausrechnen, dass wir dort nochmal Aargauer mit dabei werden haben im Rudern.
Dann ist es das Gleiche mit unserem heutigen Gast.
Ja.
Der Fall. Also sie ist ja Teil von den Teams gewesen, wo die Limite geschafft hat, die Quotenplätze geholt mit der Staffel, sowohl die Frauenstaffel wie die Mixed-Staffel. Aber auch bei ihr gilt, glaube ich, dass sie dort fixer Bestandteil ist von dem Team, dass das sehr gut aussieht.
Definitiv. Und dann das gleiche Thema haben wir gerade noch bei den Kunstturner. Auch die, das hat uns ja der Matteo letztes Mal erzählt, dass auch dort noch Trials anstehen, weil der Quotenplatz ist auch fix, aber noch nicht fix, wer geht. Aber dort, ich habe mal die Liste rausgeschrieben, weil sonst vergesse ich garantiert einen. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich keinen vergessen von diesen Aargauern, die in Frage kommen, theoretisch, um dort mit dabei zu sein. Einerseits der Christian Baumann, der neue Seifert, der Matteo Giubbellini, den wir letztes Mal im Podcast gehabt haben, dann sein Bruder, der Luca Giubbellini, dann auch noch der Luca Murabito und der Florian Langenegger. Das sind so, wenn ich es richtig zusammenzähle, die Aargauer, die in Macklingen dabei sind, an diesen Trials. Und quasi um einen Platz kämpfen im Schweizer Team für Olympia. Und mit so vielen Aargauer bin ich guten Mutes, dass da nicht nur einer wird dabei sein, sondern mehrere. Wie viele es dann werden sein, werden wir noch sehen. Wir hoffen natürlich auf 5 von 5.
Genau, das sind schon dort, wo Quotenplätze geholt worden sind. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar dort, wo es noch läuft. Unter anderem Judo. Noch bis zum 23. Juni läuft dann ihre Qualifikationsphase, also noch relativ lang. Aber da haben wir ja 3, die sehr erfolgreich unterwegs sind in diesem Jahr, wo wir dürfen in Aargau verorten, weil sie vor allem bei uns trainieren, 2 davon, und jemand sogar gebürtiger Aargauer ist. Ja, dreht ganz klar von Neil Stump, Fabian Kocher und Daniel Eich. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht ganz genau, wie das dann funktioniert, wer wann wie die Limite holt. Aber anhand von der Erfolge, die das Jahr schon gefeiert haben, wage ich einfach mal die Prognose. Es sieht nicht allzu schlecht aus, aber vielleicht werden wir jetzt besser und belehrt. Weißt du mehr?
Ein bisschen mehr weiß ich. Ich weiß, dass die Chance von Daniel Eich, mit dem habe ich mal über das geredet. Den Text findet ihr sonst auf argausport.ch in der Olympiaserie, die wir machen. Er hat Thomas gesagt, bei ihm Lauf ist sehr gut, also seine Chancen sind sehr gut, dass es langt, und er hat seitdem auch nochmal gute Resultate gehabt. Also von dem her würde ich mal sagen, er hat gute Chancen. Der Nils Stump eigentlich auch, aber der ist mal noch relativ lang verletzt gewesen, und da ja dort auch wieder eine Qualifikationsperiode ist und nicht einfach nur einzelne Resultate, kann es natürlich sein, dass er dort relativ viel verpasst. Das kann ich aber nicht wirklich einordnen. Für das bin ich definitiv zu wenig näher dran, komme im Judo zu wenig gut raus. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, dass er jetzt auch wieder eine WM-Medaille geholt hat und nochmal einen Grand Slam gewonnen hat. Würde ich mir jetzt da auch mal einfach mal draus gehen, dass wir sagen, er wird auch dabei sein. Wo ich weiss, dass es noch tricky ist, ist bei der Fabienne Kocher, obwohl sie mega gut ist im Moment und ein super Resultat hat. Es ist einfach dummerweise in ihrer Gewichtsklasse eine zweite Schweizerin, die auch sehr gut ist. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann gab es nur eine Athletin pro Nation an Start. Von dem her hat sie vor allem das Problem, dass sie eigentlich einfach noch jemanden hat, der in der Schweiz, der zu gut ist, sonst. Ich glaube, sie ist momentan leicht vor, sie hat sich dort im Grand Slam-Final geschlagen. Aber also WM jetzt, glaube ich, ist eben dafür dann die anderen wieder besser gewesen als sie. Darum, ich glaube, das ist jetzt recht Kopf-an-Kopf-Rennen, darum dort eine Prognose zu machen, ist wahrscheinlich noch relativ schwierig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Schweiz am Start ist, in dieser Kategorie auch, ist relativ hoch. Die Frage ist einfach, ob es Fabian Kocher ist oder nicht. Aber wir drücken dort einfach sicher Daumen und hoffen, dass wir dann 3, das wäre natürlich auch cool, 3 Judokas aus dem Aargau an den Olympischen Spielen hätten, wäre natürlich auch recht coole Sache.
Dann etwas, wo du dich auch besser auskennst als ich, weil du dich intensiver damit beschäftigst, wäre Badminton.
Ja, das ist
Tobias auch... Tobias Künzi, wie sieht es aus?
Das ist auch hervorragend. Möglichst kompliziert das Ganze zu machen. Die haben eigentlich das Prinzip gehabt, dass du ein Jahr Zeit hast und dann zählen deine besten Resultate zählen für die Olympia-Quali. Und er hat dann durch das ein bisschen mehr Turnier gespielt, ist ein bisschen weiter gereist und so, und hat sich eigentlich in der Weltrangliste verbessert, sodass er eigentlich in die Region kommt, wo jemand könnte längen. Aber man weiß eben nie genau, wo man im Badminton muss hinkommen, weil dort ist es wieder so, dass irgendwie pro Nation nur einer darf gehen. Die der Top 16 sind, mehrere Athleten Top 16 haben, dürfen dann 2 stellen. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass gewisse ja dann im Einzelnen, Doppel und im Mix können eingesetzt werden. Und dadurch, dass das Badminton ein Kontingent an Athleten hat in Paris, also das heisst, wenn sich einer in 2 Disziplinen qualifiziert, wird wieder ein Startplatz frei, dann darf wieder einer mehr gehen. Und das gibt es natürlich in mehreren Fällen, weil gerade dort verschiedene Athleten in mehreren Disziplinen gut sind. Und dann kommt noch dazu, nochmal erschweren, was es noch schwieriger macht, um überhaupt rauszukommen, ist, dass nicht nur, wenn du, also es gibt Länder, die haben strengere Selektionskriterien, als das der internationale Badmintonverband hat. Also es kann sein, dass man sich für den Badminton, via Badmintonverband qualifiziert, wenn man genug gut ist im Ranking, aber das Land dann sagt, wir haben noch höhere Anforderungen und dann jemand, der sich eigentlich qualifiziert hat, gleich nicht dabei ist. Durch das wird dann wiederum ein Platz frei. Also das ist sehr, sehr kompliziert im Badminton und den Überblick zu behalten, ist, geht echt gar nicht. Darum, der Tobi Künzi ist im Moment auf der Warteliste, er ist aber sehr, sehr weit vor auf der Warteliste. Letztes Mal war ich mit dem Gerät auf Rang 2 gewesen. Und er hat gefunden, ja, das könnte durchaus allenfalls noch länger. Aber er hat gesagt, allzu fest irgendwie schon damit rechnen oder so, natürlich nicht, weil eben, es kann dann in die andere Richtung gehen, dann vergeben es plötzlich noch irgendwelche Wildcards-Athleten, die sich eigentlich nicht qualifiziert haben und dann rutscht er wieder hinterher statt führen. Also es ist wie noch, immer noch offen, aber auch dort haben wir Chancen.
Ja, also wenn irgendjemand da genau draus kommt, dürft ihr euch gerne melden, dann ist es sehr kompliziert. Aber hoffen wir, dass es am Ende gut kommt, das ist das Wichtigste, ja. Ja, wo haben wir sonst noch Aargauer? Wir haben vorhin mal ein bisschen gehirnet und sind dann mal aufs Velofahren gekommen. Silvan Dilje und Jan Christen, zwei Aargauer Velofahrer, Veloprofis, die auf der Pro Tour unterwegs sind. Gleichzeitig ist auch dort der Konkurrenzkampf natürlich relativ gross um die Startplatz, sowohl Zeitfahren wie auch Strassenrennen. Ja,
vor allem, glaub, weil sie glaub, nur zwei Startplätze haben. Also, sie haben das Feld bei den Radfahrern mega verkleinert auf das Jahr. Das hilft natürlich auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt zu wenig näher, dass ich jetzt wüsste, was für eine Strecke es dort gefahren wird, jetzt so rein vom Profil her, ob jetzt das etwas ist für die beiden oder nicht.
Ja, keine Ahnung. Es ist relativ hügelig. Man sagt so ein bisschen zugeschnitten auf irgendeinen Tadej Pogacar. Das grosse Aushängeschild im Radsport, das Giro dominiert und so. Also ich glaube, es ist weniger etwas für Sprinter. Also ich glaube, man muss da doch ordentlich können drücken. Ja, traue ich eigentlich beiden zu, aber eben, es ist Jan Christen, erste Profisaison jetzt, sehr erfolgreich unterwegs, erste Profisieg geholt, aber ob es denn gerade schon für eben einen von den wenigen Startplätzen haben, keine Ahnung. Silvan Dilje ist schon sehr routiniert, aber auch bei ihm natürlich grosse Konkurrenz rum. Ich glaube, da Prognosen zu wagen, sehr schwierig.
Genau. Auch schwierige Prognosen zu wagen wäre Beachvolleyball, aber jetzt haben wir mit dem Leo Dilje auch noch jemanden, der noch darum kämpft. Ich glaube aber jetzt rankingtechnisch ist es noch nicht so, dass es jetzt mega gut aussieht. Es ist ja nicht ganz so gut gelaufen Anfangs Jahr, aber im Beachvolley gibt es, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, im Juni noch ein Qualifikationsturnier, wo glaube ich nochmal 11 Nationen um ein Ticket spielen. Also wenn sie dort einen richtig guten Lauf haben und dann wie irgendwie das schaffen, das Turnier zu gewinnen, wären sie plötzlich in Paris dabei, auch wenn sie jetzt World Ranking technisch nicht langen würden. Also von dem her, dort sind auch noch Chancen rum. Wie hoch die sind, ganz ehrlich, das kann ich nicht beurteilen. Wir hoffen natürlich, dass sie möglichst hoch sind und dass wir dort auch noch irgendwie jemanden dabei hätten aus dem Aargau. Aber ich glaube, gerade so, wenn man die letzten Resultate anschaut, wo es ihnen ja nicht so gelaufen ist, weiß ich nicht, wie gross die Chancen sind dort. Aber wäre natürlich sehr cool, wenn wir einmal in dieser Sportart jemanden aus dem Aargau mit dabei hätten.
Ja, aktuell bist du im Schweizer informiert. Da haben wir ja mit Chiara Leone, die nominiert war zur Aargauer Sportlerin des Jahres, ein Schützin, der schöne Erfolge schon geführt hat in ihrer Karriere. Wie sieht es aus Richtung Olympia?
Hey, ich glaube, sie hat ihre grössten Erfolge immer in den Disziplinen geführt, die nicht olympisch sind, was ein bisschen blöd ist. Aber sie hat jetzt auch dieses Jahr glaub, im Weltcup in den Disziplinen, die olympisch sind, sehr gute Resultate gemacht. Ich weiss aber, dass da, wo sie aufs Podest gekommen ist, glaub, zweite oder dritte, ich weiß es im Fall nicht mehr. Aber auf jeden Fall ist auch dort dummerweise wieder eine Schweizerin besser gewesen als sie, die sich dann eben glaub, den Olympia-Quotenplatz für die Schweiz geholt hat. Eben, das ist auch wieder so eine Geschichte, wer denn bekommt, weiss ich nicht. Aber ich weiss nicht, wie gut ihre Chancen dort sind, dass sie nicht sie geholt hat. Ja, von dem her glaube ich eher schwierig, was ich zuletzt gehört habe, aber jetzt auch nicht mehr mega nahe dran bin. Von dem her, ja, man drückt natürlich auch die Tümer, dass das noch längt. Aber sie hat ja bei uns im Podcast dort im letzten Herbst, wo wir mit ihr etwas gemacht haben, auch erzählt, dass es glaube ich, für sie eher schwierig ist, die Olympischen Spiele noch zu schaffen, auch wenn es das Ziel ist, so wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
So, jetzt sind wir, glaube denen, die wir mal so mit dem Brainstormen herausgefunden haben, durch. Wir haben wahrscheinlich jemanden vergessen. Das wäre so der Klassiker, oder?
Ja,
ich darf mich natürlich vergessen. Melden und Asche über unser Haupt. Aber ich finde, genauso wichtig wie das, was wir jetzt gemacht haben, ist das, was wir noch machen wollen. Und zwar auch auf Paralympics schauen, weil die sind ja dann auch. Und ja, dort sind wir ja, glaube ich, schon selektioniert wird erst, gell?
Ja, richtig, das ist eben der Punkt, das wird erst selektioniert, aber ich glaube, in gewissen Sportarten ist es gleich schon durch, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben zwei Kandidaten, die sicher sehr gut aussehen. Das ist Nora Meister im Schwimmen, die ja gerade auch wieder an der EM extrem gut abgeliefert hat, die auch schon Paralympics-Medaille geholt hat in Tokio. Wo, ja, also ich wüsste jetzt nicht, wieso man sie nicht selektionieren sollte. Das würde ich jetzt nicht ganz verstehen. Ich glaube, das wäre eine von den mitgrössten Medaillenchancen, die wir würden haben. Aus Aargau-Sicht sowieso. Schweizweit hat es wahrscheinlich noch ein paar andere, die auch gute Chancen haben, aber wir schauen ja auf den Aargau. Darum für uns wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, wenn sie dabei wäre. Ich glaube aber auch, dass sie das wird schaffen. Und dann haben wir noch im Rollstuhl Badminton die Laria Renkli, die sich via Doppel würde qualifizieren. Mit ihr habe ich am Anfangsjahr mal schon über das geredet und sie hat auch gesagt, es sieht sehr, sehr gut aus, weil sie wirklich eine starke letzte Saison gehabt hat und dass im World Ranking sehr, sehr weit vorne sind. Also da dürfte auch nichts mehr schief gehen. Eben, wie gesagt, definitive Selektion ist noch nicht durch, aber sieht gut aus. Und dann mit dem Luca Olgiati noch einen zweiten Parabadminton-Spieler aus dem Aargau, der auch probiert, sich für Paris zu qualifizieren. Er allerdings im Einzel, und ich glaube, es ist im Einzel ein Tick schwieriger, sich zu qualifizieren als im Doppel, weil die, die vom Doppel sich qualifizieren, automatisch den Anspruch haben oder dürfen im Einzel starten und dadurch jetzt noch relativ wenig Einzelstartplatz. Er ist aber auch mal so ein bisschen Anfangsjahr sehr gut auf Kurs gewesen, dass das auch könnte länger. Dort bin ich jetzt aber auch nicht mehr ganz so eng verfolgt, dass ich jetzt genau könnte sagen, ob jetzt das immer noch so ist oder nicht. Aber ich glaube, die drei aus dem Aargau sind durchaus ja, eine Chance, dass sie in Paris dabei sind. Ich weiss, es hat damals sonst noch andere Aargauer und Aargauerinnen dabei gehabt, in anderen Jahren. Ja, da schauen wir einfach gespannt auf die Selektion am 19. Juli, dass wir dort hoffentlich noch zwei, drei andere Aargauer auf dieser Liste finden, wo wir dann auch mal werden darüber berichten und informieren, dass die auch werden mit dabei sein. Ja, stand jetzt können wir dort in den Paralympics noch nie mehr fix bestätigen, dass ein Aargauer dabei ist.
Aber so oder so, ich glaube, wir dürfen uns auf eine grosse Aargauer Delegation für die beiden Highlights im Sommer in Frankreich freuen. Das ist doch schön und erfreulich und wir hoffen ja vor allem auch auf Medaillen. Und das, wir gehen jetzt nicht so weit, dass wir auch von Paris heimlaufen, wie der, Alex Hürzel, der das angekündigt hat. Er würde es ja machen, ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht, aber wir drücken vor allem fest den Daumen, dass es eine Medaille gibt.
Genau, das ist ja so. Nein, absolut. Ja, ich glaube, da wäre mal so Stand jetzt unser Olympia-Kaffeesatz lesen gewesen. Wie gesagt, wenn wir jemanden vergessen haben, unbedingt melden. Wir machen gerne mal noch eine zweite Serie. Vielleicht dann machen wir dann mal eine, wenn es wirklich alles fix ist, dass wir dann mal irgendwie so eine Prognose wagen und ein bisschen schauen, wem trauen wir was zu und so. Wer weiß, vielleicht machen wir mal so etwas. Olympia wird garantiert wieder das Thema sein bei uns im Podcast. Auch sonst bei der Aargauer Zeitung und auch auf aargauersport.ch werden wir Olympia sicher eng verfolgen. Natürlich mit Fokus auf die Aargauer Sportler. Und ja, wir uns freuen, wenn ihr dort mitleset und mitloset und reinschaut. Danke vielmals fürs Zuhören in dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.